Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Aha. A, B, C, die Katze lief im Schnee. Schnee, Schnee. A, B, C. Hallo, guten Morgen. Das ist jetzt der Test. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Man sollte Soundchecks eigentlich machen, bevor man die Aufnahme startet. Dann muss man das hinterher so rausschneiden. Was ich jetzt nicht getan habe, sonst hätte ich diese Begrüßung gar nicht gesprochen. Wie ungeschickt. Guten Morgen. Ich wollte eigentlich nur eine ganz kleine, kurze Folge machen, aber das hatte ich beim letzten Mal ja auch schon vorgehabt. Nur ganz kurz über Geschmackserinnerungen. Ich hatte ja schon mal über Gefühlserinnerungen, also Fußerinnerungen, Fußsohlenerinnerungen eine Folge gemacht und es ist eigentlich etwas Näherliegendes, denn man erinnert sich ja tatsächlich sehr schnell über Gerüche und Geschmäcker. Das kennen viele, dass man plötzlich irgendwas schmeckt, irgendwas isst, irgendwas trinkt und man erinnert und das löst eine Erinnerung aus. Der Kaffee löst eigentlich nur die Erinnerung aus, dass ich ihn, dass er kalt, dass ich der ist schon kalt. Ich mag kalten Kaffee. Ist das eine Erinnerung? Nein. Ich mag eigentlich nur deshalb kalten Kaffee, weil ich ihn so oft kalt werden lasse. Quatsch. Ich habe mich gestern mit meiner Mutter telefoniert und wir sind beide auf eine recht ähnliche Kindheitsgeschmackserinnerung gekommen. Denn manchmal ist es ja auch so, dass man sie, also es ist ja nicht so, dass man sich nur dann an Geschmäcker erinnert, wenn man sie schmeckt, sondern dass man sich auch an einen Geschmack erinnert, weil man über die Erinnerung, weil man über die Erinnerung an den Geschmack kommt und dann sich an den Geschmack selber erinnert und das, was man mit ihm assoziiert. Und wir hatten uns an Brötchen erinnert. Interessanterweise, meine Mutter und ich, also eine Generation verschoben, kannten das von zu Hause beide nicht, Brötchen zu essen. Also wir kannten das schon, wussten, was Brötchen waren, aber aus irgendeinem Grund gab es bei uns, also keine Brötchen. Meine Mutter hat einfach immer eher Brot gekauft, was auch vollkommen okay war, weil das ist ja auch, ne, ich komme ja aus Franken und bekannterweise backen die Franken das beste Brot der ganzen Welt. Das ist bekannt, wenn auch wahrscheinlich nur unter Franken und alle anderen werden alle anderen Leute lügen, wenn sie behaupten, dass das falsch ist. Gemeine Lügen. Das hatte ich schon, als ich hier nach Köln gekommen war, hat mich das wirklich, das hat mich erschüttert, wie schlecht hier die Bäcker sind. Ich weiß, dass wenn jetzt ganz viele Kölner und Kölnerinnen immer noch nicht gerne hören, das hat auch damals unter meinen Kölner Freunden und Freundinnen sehr, sehr, sehr für Unmut gesorgt. Speziell einer, dessen Familie, also da habe ich den Familienstolz, die Familienehre gekränkt, denn in seiner Familie gab es immer viele Bäcker und das war natürlich, wenn man dann sowas sagt, das ist nicht gut, dann wurde ich aufgeklärt, aber ich meine ganz im Ernst, das fränkische Brot ist einfach wirklich gut, so ein gutes Roggenmischbrot mit vielleicht mit Kümmel, wenn man Kümmel mag, das ist einfach unwahrscheinlich lecker. Und das können die Kölner hier nicht richtig. Da hast du die größte beliebteste Kölner Bäckereikette. Ich sag den Namen nicht, weil ich definitiv für diese Kette keine Werbung machen will. Sie fängt mit M an. Die Kölner wissen das. Das ist dieses scheußlich braun-gelbe Logo. Und die meisten sagen doch, wieso? Die ist doch gut, ist doch lecker. Da kaufe ich immer meine verbrannten Croissants und das verbrannte Brot. Das ist immer alles viel zu stark durchgebacken, immer viel verbrannt. Und das beliebteste Brot bei denen ist das Doppelback. Doppelback bedeutet, dass es doppelt so lang und wahrscheinlich auch doppelt so heiß gebacken wurde oder doppelt so heiß, aber nicht so doppelt so lang. Es ist innen ein käsig, heller, geschmackloser, so leicht säuerlich schmeckender, aber irgendwie, also ich möchte das nicht mit Sauerteig assoziieren, weil wahrscheinlich ist es, aber es schmeckt eklig, war heller innen. Teig, muss man sagen, weil der noch fast roh wirkt, mit viel zu großen Luftlöchern drin. Du kannst da die Butter kaum drauf schmieren. Und außen eine dicke, verbrannte, harte, doppelt so dicke als normal Kruste. Das heißt, das Ding zu essen ist schon eine logistische Herausforderung. Ist einfach ekelhaft. Und das ist das beliebteste Brot von ganz Köln. Widerwärtig. Das meist, also ich hatte damals, als mit einem Vollfamilienstolz wurde mir erklärt, Köln wäre die erste Stadt Deutschlands gewesen, die nach dem Krieg schon wieder Brötchen hatte. Ja, es gab da eine recht leichte Erklärung meiner Meinung nach dafür. Köln lag in Trümmern, Asche und Staub war vorhanden. Die haben alles Mehl, was sie hatten, in die Brötchen gesteckt. Und um das Brot zu backen, na gut, da hatte man dann andere Rohstoffe. Auch heute noch wird in Bäckereien sorgsam darauf geachtet, dass die Aschenbecher nicht einfach in die Mülltonne ausgeleert, sondern gesiebt und in das gute Doppelback. Ganz im Ernst, also wirklich ganz viele Brote haben für mich damals wirklich so geschmeckt, als ob die mit Asche oder Staub gebacken werden. Scheußlich, weil ich wirklich... Ich kam halt gerade aus Würzburg daher und da musste man wissen, in welche Bäckerei man nicht geht, um kein schlechtes Brot zu kriegen. Hier in Köln musste man rausfinden, in welche Bäckerei man geht, um... nein, wie war das andersrum? Genau. Hier musste... So, jetzt habe ich mich selber in die Falle getappt. Das haben jetzt wahrscheinlich einige mit... Also, andersrum, ne? Hier musste man rausfinden, in welche Bäckerei man geht, um gutes Brot zu kriegen. In Würzburg musste man die eine Bäckerei kennen, vielleicht auch übertrieben, die man meiden sollte, wenn man kein schlechtes Brot haben wollte. Aber es ist wirklich ganz, ganz schrecklich gewesen. Und nun habe ich mich dran gewöhnt. Die Bäckereien sind auch tatsächlich etwas besser geworden. Also es sind neue Bäckereien, manchmal auch Bäckereiketten, die dann tatsächlich recht gutes Brot mittlerweile haben. Man muss aber auch wirklich wissen, welches Brot man dann kauft, bestellt, weil verlangt. Weil es gibt uns unzählige Sorten verschiedenster Brotvarianten und wenn man die falsche kauft, zerkrümelt sie einen unter dem Messer oder schmeckt geradenaus, wie man bei uns in Franken sagen würde. So, was ist die Geschmackserinnerung? Zum einen natürlich Brot mit Butter. Ganz, ganz großartig. Ich habe da neulich mal beobachtet, wie mein Vater Butter aufs Brot schmiert. Meiner Meinung nach wäre es leichter, den Butterklotz zu nehmen und eine Scheibe Brot drauf zu legen und eine dünne Schicht Butter abzutragen, die er dann nicht isst. Es ist erschreckend, wie der die Butter auf das Brot dick und nochmal dick und jede Ecke dieses Brots mit einer mindestens halbfingerdicken Schicht Butter beschmiert. Egal wie schmierig die Butter ist, auch wenn die wirklich weich und schmierig ist. Und dann wird obendrauf eine dünne Schicht Marmelade aufgetragen, ganz dünn, eine Mörderladung Butter drauf. Ich kann das gar nicht anschauen, das ist furchtbar. Das sind meine Mutter und ich ähnlich. Butter tragen wir sehr dünn auf das Brot auf und schaben auch, wenn es zu viel ist, die Butter, also ich mache das zumindest dann wieder ab. Die überschüssige Butter. Dafür mache ich dann genau das umgekehrte Butter-Marmeladen-Verhältnis meinem Vater. Ich trage dünn eine Schicht Butter auf und dann wird das halbe Marmeladenglas drauf aufgeschüttet. Also was so das gesunde Essen angeht, bin ich ihm um Welten voraus. Zucker ist bekanntermaßen viel gesünder als Fett. Entschuldigung, nicht mal schneuzen. Man sollte sich auch, genau wie den Soundcheck, sollte man auch die Nase vor der Aufnahme freimachen. Na, so. Ups, da war die Ukulele im Weg. Ja, Holleri du Lulier, Holrio. Hurra, die Nase ist fast frei. Wie schön, jetzt kann ich anfangen, den Podcast aufzunehmen. Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Eine der frühesten Erinnerungen, die meine Mutter und ich auch haben, etwas, was wir heute tatsächlich noch gerne haben, also feste Butter, also wirklich Butter, auch nicht Margarine oder Butter-Margarine-Gemisch, auf ein gutes, festes, gutes Roggenmischbrot, eine dicke Schicht kalte Butter, wirklich kalte, feste Butter, Butter, die Zahnabdrücke hinterlässt, wenn man sie reinbeißt. Das darf dann auch wirklich eine dicke Schicht Butter sein. Und das finde ich heute noch wahnsinnig lecker. Und das ist auch so eine Kindheitserinnerung. Tatsächlich genau wie bei meiner Mutter. Ich weiß nicht, woher das bei mir kommt, weil wir hatten immer Butter. Obwohl, ich erinnere mich, es war auch immer Margarine im Haus, aber wahrscheinlich eher zum Backen. Bei meiner Mutter, da gab es zu Hause immer Margarine, Butter gemischt und nicht, wie man das heute kennt. Ich habe mich da tatsächlich mittlerweile sehr dran gewöhnt, an diese Butter-Margarine-Mischungen. Auch wenn ich mir das vor ein paar Jahren noch im Leben nicht, die auch nur mit dem Arsch angerührt hätte, Igitt, hätte ich mir gedacht, niemals. Mittlerweile mag ich die, weil es tatsächlich welche gibt, die sehr gut schmecken und weil sie immer sehr leicht, immer weich und streichbar sind, tue ich nie zu viel drauf. Wenn die Butter fest ist, also wenn ich mir mal richtig feste Butter, gute Butter kaufe und die dann fest ist, dann wird die nicht so verschmiert, sondern dann habe ich immer zu viel Butter auf dem Brot. Was hoffe ich dann mir auch gar nicht so richtig schmeckt. Und bei dieser Halbbutter, Halbmargarine passiert das nicht, aber bei meinen Großeltern war das eben so. Mein Großvater, der hat da drauf bestanden, der Opa, dass Butter und Margarine halb gemischt werden und dann wurde das in einer großen, also das wurde auch dann von Hand gemischt und in einer Margarinedose aufbewahrt. Und meine Mutter fand das eklig, die mochte das nicht und die hat auch zu Hause, bei ihr gab's nie Brötchen, bei uns, warum bei uns, weiß ich nicht, aber das wusste sie jetzt selber nicht mehr, wahrscheinlich einfach Gewohnheit. Bei ihr war es die Überzeugung von meinem Opa, Brötchen sind ungesund. Nur Weißbrot generell ungesund. Ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Stimmt ja nun eigentlich auch. Da hat er recht gehabt. Aber die Kinder haben nie Brötchen bekommen. Meine Mutter hat gemeint, als Kind so selten, wenn die mal Brötchen bekommen haben, dann muss dann irgendeine Tante oder so zu Besuch gewesen sein, die dann Brötchen mitgebracht hat. Und das war für sie dann das Allergrößte, der Geschmack von Brötchen. Und der Geschmack von Salzstangen, also nicht Salzletten, sondern die Salzlaugenstangen aus dem Kindergarten, weil sie die auch nur ganz selten mal haben durfte oder eben von den anderen Kindern mal naschen durfte und nicht die Salzstangen selber, sondern das Innere. Das war das für sie die große tolle Geschmackserinnerung, dass also nicht nur das die Brötchen, sondern das Innere der Salzstangen mit den Fingern rauszupopeln und rauszupulen und so kleinen Würmchen verdrehen und das essen. Das haben die Kinder damals in ihrer Kindheit so gerne gemacht und sie kann sich noch heute an diesen Geschmack erinnern und der weckt sofort Kindheits- und Glücksgefühle in ihr. Vor allem weiß ich auch noch genau, wie das ausgesehen hat, weil alle Kinder damals immer schmutzige Finger hatten. Also waren diese Würmchen immer grau. Und die haben die trotzdem mit großem Vergnügen gegessen. Ich glaube, Dreck an den Händen hat damals einfach in der Regel nicht so viele Leute gestört. Obwohl, ich kann mir vorstellen, mein Vater hätte, mein Opa, der hätte ihr was erzählt, wenn die mit schmutzigen Fingern irgendwas gegessen hätte. Der war Zahnarzt. Der war, glaube ich, da dann doch hinterher, dass seine Töchter sich die Hände gewaschen haben. Aber im Kindergarten hat man das dann wiederum nicht so genau genommen damals. Eine meiner Kindergartenerinnerungen sind Hörnchen. Butterhörnchen und nicht das, was man hier im Rheinland unter Butterhörnchen kennt. Das sind Butterhörnchen, im Rheinland sind große, dicke, weiche, softe Hörnchen, auch mit einer ganz soften Oberfläche, glatten Oberfläche. Das, was man bei uns zu Hause als Milchbrötchen kannte. Das sind Hörnchen und Butterhörnchen und Weckchen. Hier in Köln, Moment, ich habe hier gerade einen technischen Notfall. Der Computer hat sich gerade aufgehängt, aber die Aufnahme geht weiter. Das Wunder der Technik. So, Butterhörnchen in Franken sind anders. Die sind Butterhörnchen oder Mürbehörnchen. Gibt's beides, schmeckt vergleichsweise ähnlich. Es ist zumindest ähnlich von der Konsistenz und der Art. Die sind sehr viel schmaler und dünner gewesen, zumindest damals. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Doch, ja, doch, heute auch. Ich habe die neulich auch mal wieder gegessen und haben eine andere Konsistenz. Die sind nicht so ganz so weich und fluffig. Und die haben wir immer bekommen, wenn für den Kindergarten, wenn früh einfach nicht die Zeit war, um uns mit Pausenbroten zu versehen, weil drei Kinder im Kindergartenalter zu Höchstzeiten, zu mindestens 1 bis 3 Kinder, wir waren 4 Geschwister, aber die jüngste war mit einigen Jahren Abstand, das heißt, die war dann, glaube ich, dürfte alleine im Kindergartenalter gerade so noch gerade gewesen sein. Da ging es häufig mal hoch her und da war dann nicht immer so die Zeit, noch vorher groß Brote zu schmieren, dann ist man schnell auf dem Weg zum Kindergarten in der Bäckerei. Das ist eine, in der Mühlenbäckerei. Da kann ich Werbung für machen. Also würde ich gerne unbezahlte Werbung für machen. Aber leider gibt's diese Bäckerei nicht mehr. Die Gebäude, die alte Mühle, das steht noch da. Das war wirklich eine alte Mühle. Da lief unterirdisch ein Bachverlauf in Werneck durch und hat die Mühle betrieben. Das fanden ja als Kinder auch immer ganz spannend, dass es da eine Mühle gab, so im Tal, also unten in der Niederung von Werneck. Werneck ist auf Hügeln, auf einem Hügel angelegt. Werneck ist das Dorf, aus dem ich wohne. Wisst ihr aber, wenn ihr die letzten Folgen, also wenn ihr, ich habe da ja schon öfter mal drüber geredet. Damals lief noch unterirdisch ein Nebenarm der Wern da unten durch und hat die Mühle angetrieben. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt noch war. Nee, also als ich Kind war, wird das nicht mehr der Fall gewesen sein. Damals meine ich in Vorzeiten, in geschichtlichen Vorzeiten, was weiß ich, letztes Jahrhundert, vorletztes Jahrhundert, keine Ahnung. Werneck gibt's ja nun wirklich auch schon sehr lange. Das geht auf Bodo von Ravensburg, glaube ich, zurück. Das war ein Raubritter aus dem Ravensburg. Ja, ne? Doch, da. Bodo Zweiter von Ravensburg aus der Würzburg-Wiki. Schon das im fränkischen Geschlecht. Und wann? 12. Jahrhundert. Aha. Ende 12. Jahrhundert. Da begann begann Werneck, meine Herren. Ja, so. Und dann haben wir Hörnchen bekommen. So, kurz abgekürzt. Und diese Hörnchen waren toll, weil die hatten genau die Größe, dass man mit dem Finger vorsichtig reingehen konnte, das auch rauspulen konnte und den Geschmack auch natürlich. Und wir hatten damals auch nicht immer saubere Hände. Die werden also an die Farbe erinnere ich mich zwar nicht so sehr, aber die dürfte auch nicht sauber gewesen sein. Obwohl ich glaube, damals mussten wir uns die Hände waschen vor dem Essen im Kindergarten. Sind wir dann im Gänsemarsch hinter in die Toiletten. Ach, ich erinnere mich ja noch, dass die alles so klein und niedrig waren. Das war so schön. Und da haben wir uns dann die Hände gewaschen in diesen furchtbaren, knochentrockenen, kleinen, klumpigen Seifenstücken, die da in diesen kleinen Waschbecken lagen. Dann sind wir zurück, haben uns an unseren Handtüchern, die hatten wir mit, weil wir hatten alle so Handtücher, eigene Handtücher dabei. Und auf unseren Fächern waren Aufkleber, dass wir die erkennen konnten. Die mochte ich nie, weil ich fand ich immer doof. Die waren so Aufkleber, die man sich nicht richtig merken konnte. Das waren einfach Muster. Man musste sich wirklich komplexe Muster merken, die sich nicht so wahnsinnig voneinander unterschieden haben. Das war total schwer, sich diese Muster zu merken. Wenn da ein Tier draufgeklebt hätte, auf der eigenen Schublade oder dem eigenen Handtuchhaken oder so, hätte man sich das eher merken können. Aber das waren so runde, blumenartige, kaleidoskopartige Muster. Ganz komisch. Und dann haben wir uns die Hörnli, die haben wir uns dann ausgepopelt. Am besten war das in der Mitte einmal durchbrechen, auspopeln, so dass gerade der Finger reingepasst hat. Und dann konnte man Hexenfinger damit spielen. Oder sich auf die Nase halten und eine Hexennase haben, weil die lang und krumm und spitz waren. Jawohl, das weiß ich noch. Und den Geschmack werde ich auch nie vergessen. Ein Geschmack, den ich ebenfalls nie vergessen werde, sind die ersten, also ich war kein Pausenbrot liebendes Kind. Wir haben zwar immer wieder Pausenbrot mitbekommen, weil das dann doch selten vergessen wurde, aber ich habe es nicht gemocht. Es war halt auch Brot und dann war da Brot und Wurst und Butter, das waren so Kombinationen, die ich nicht mochte. Brot mit Butter und Wurst, kannst du mich heute noch nicht so richtig mit begeistern. Das ist irgendwie, mochte ich das nicht. Brötchen wären was anderes gewesen. Brötchen habe ich nämlich bei meiner Oma bekommen, der anderen Oma. Da gab es immer Brötchen und das war für mich ganz großartig. Und ich durfte die Brötchen am Samstag holen. Ich durfte zur Frau Schaffhausen, ich nehme an, den Laden gibt es auch schon lange nicht mehr. Deswegen kann ich, ich denke mal, auch die Frau Schaffhausen gibt es nicht mehr oder Schaffhauser. Das war so ein Tante-Emma-Laden und da durfte ich hingehen und einkaufen. Ich habe eine Einkaufsliste gehabt, die habe ich dann da vorgelegt. Oder manchmal war ich auch stolz genug, dass ich mit ihr gemerkt habe. Ich konnte ja auch schon recht früh lesen, also war ich schon in der Lage, zumindest später, als ich in der Schule war, das zu lesen und mir das zu merken. Und habe das dann fürs Frühstück, was man halt dann so was man gerade noch so an Lebensmitteln braucht, wenn ich da von Freitag auf Samstag übernachtet habe, Sachen fürs Frühstück und Brötchen, 10 Brötchen für 3 Leute, weil mein Opa immer gerne viel gegessen hat. Mehr als 2 hätte ich im Leben nicht geschafft. Aber Brötchen, aber keine Eier, denn da kam der Eiermann. Eiermann ist da durch die Gegend gefahren in seinem kleinen kleinen VW-Bus, glaube ich, hat seine Klingel rausgehalten, bing, 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 dann wussten die Leute, der Eiermann kommt. Dann ging man raus mit den leeren Eierkartons und hat Eier gekauft bei dem. Das ist für mich heute immer noch der Inbegriff der Einkaufsromantik, die Glocke, scheiß Franken. Und keine harten und weichen Konsonanten auseinanderhalten. Glocke am Anfang mit dem harten G und nach hinten am Anfang mit dem weichen G und hinten mit dem harten. Ja, Brötchen waren auf jeden Fall ein Luxusgut, das ich immer sehr immer mit meiner Oma verbunden habe. In der Schule später habe ich meistens die Pausenbrote nicht angerührt, hab's in der Tasche gelassen, gerne mal lange in der Tasche lassen. Eltern kennen das bestimmt, wenn sie irgendwann mal die Schultaschen ihrer Kinder ausräumen und feststellen, dass dort verschimmelte, vergammelte Brotleichen, Pausenbrotleichen ihr Unwesen darin treiben. Am besten fest eingeknotet vorher in die Plastik-Pausenbrottüte. Das hat einen sehr, sehr guten Grund, denn wenn man die vergisst, dann kann sich das darin entwickeln und ausentwickeln, aber breitet sich nicht über die Tüte aus und dann hat man irgendwann einen grün-schwarzen, knetartigen Klumpen, mit dem man ganz toll herumspielen kann, der unwahrscheinlich eklig ist, aber das alles Eklige ist innen drin und hat sich ganz lang außen irgendwie in der Pausenbrottasche des Schulranzens angesammelt. Großartig. Und weil ich das Zeug nie mochte, vor allem wenn mein Vater morgens die Pausenbrote gemacht hat, ich möchte an das Brot-Butter-Verhältnis erinnern, habe ich meistens Brote beim Hausmeister gekauft, belegte Brötchen beim Hausmeister. Oder eben diese überbackenen Käsebrötchen, die es am Anfang bei uns in der Schule gab, die ich nicht so toll fand, aber immer noch besser. Später gab es auch belegte Brötchen, das war okay, aber der Hausmeister hat eigentlich immer so ekelhaft dreckige Hände gehabt, dass man die gar nicht wirklich gerne gegessen hat. Bis dann der neue, jüngere Hausmeister kam und dann war bei uns im Gymnasium. Später, als er dann der Alte in Ruhestand ging und ein junger Hausmeister kam, bei dem die Frau auch mitgearbeitet hat, nämlich kochend. Das war ein kulinarischer Quantensprung. Unglaublich, was da auf einmal los war. Wir hatten nicht nur wirklich leckere belegte Brötchen und alle auch gut erschwinglich und bezahlbar, sondern es gab mittags für die Schüler mit Nachmittagsunterricht gab es eine Mittagskantine in einer wirklich relativ kleinen Schule. Wir hatten 3 Klassen pro Jahrgang. Da waren Kantinen und so Sachen eigentlich gar nicht vorgesehen. Und trotzdem gab es das. Die haben das gemacht und wir haben das geliebt. Das war gerade zu der Zeit, als wir dann in die Kollegstufe kamen und halt viel Nachmittagsunterricht hatten. Und weil unser Kollegstufenzimmer direkt neben dieser Schulkantine war, durften wir unser Essen mit rüber in unser Zimmer nehmen, sofern wir auch brav unser leeres Geschirr wieder mit zurückgebracht haben. Und wir wussten, auch wenn wir nicht immer wussten, was sich gehört, was gutes Benehmen angeht, in dem Fall wussten wir, dass es sich lohnt, sich gut zu benehmen und das brav wieder zurückzubringen, weil es war dann doch schöner, da auf den alten Sofas in unserem Kollegstufenzimmer rumzugammeln und das leckere Essen zu essen. Das war es uns wert, uns mal zur Abwechslung gut zu benehmen. Was wollte ich denn jetzt? Belegte Brötchen. Also die ersten Brötchen, die der alte Hausmeister, als ich in der 5. Klasse war, da hat er draußen auf dem Pausenhof einfach so einen Schultisch aufgestellt und so ganz komische Speckbrötchen verkauft. Den Geschmack, den weiß ich heute noch und da ekelt's, da schüttelt's mich heute noch, wenn ich dran denk. Aber komischerweise habe ich die damals viel gegessen. Es war entweder das oder die Pausenbrote von meinem Vater, die ich nicht mochte. Mein Vater hat es auch immer fertig gebracht. Es gab mal eine Zeit lang, da hat sich mein Vater früh um das Frühstück und die Pausenbrote gekümmert. Das war dann so eine Arbeitsteilung. Und das hat bedeutet, wenn man früh nicht schnell genug war, dann wurde der ungeduldig. Der musste ja auch zur Arbeit, ungefähr zur gleichen Zeit. Und der hat in Schweinfurt und Würzburg gearbeitet. Je nachdem, wo er an dem Tag hin musste, hat er uns dann auch mal im Auto mit zur Schule genommen. Aber wir mussten uns dann früh auch schon mal richtig beeilen. Und er war immer ein bisschen hektisch. Und da konnte es passieren, wenn man sich früh nicht beeilt, dass man dann früh aus dem Bad kam. Dann stand mein Vater im Flur und hat einem, während man noch nass aus dem Badezimmer kam, eine große, flapprige Scheibe Brot in die Hand gedrückt mit dick Butter drauf und dünnen Marmelade. Da ist das. Was soll denn das? Ist dein Frühstück? Komm, du musst doch was frühstücken. Aber nee, ich komme ja gleich runter. Das ist doch wirklich so ein ganzer Leib Brot, also von der so eine Scheibe der Breite nach ein großer Laib Brot, wie man so diese großen runden Laibe, da hätte man auch halbieren können und es wäre immer noch groß gewesen, aber nein, da hat man auch geklärt, dann und kam auch nicht die Idee, das einmal auf den Teller zu tun, der hat diese Scheibe Brot in die Hand gedrückt und lief dann, yeah. Und dementsprechend war dann auch das Pausenbrot. Mein Vater hat auch gerne mal Pausenbrottüten nicht gefunden. Dann hat man das Pausenbrot einfach in eine große Einkaufsplastiktüte eingewickelt bekommen. Sowas hat man dann im Klassenzimmer nicht ausgepackt. Das wäre, hätte man sich dem Hohn und dem Spott der anderen aussetzen müssen. Das hat man dann doch lieber gelassen. Ich merke gerade, es wird eine längere Folge. Habe ich denn überhaupt noch viele Restminuten übrig? Mal kurz nachschauen. Ja, ich habe noch. Ich kann noch länger über solche Dinge reden. Mein Gott, ich wollte echt nur ein paar Minuten. Jetzt komme ich auf mein Schulbrötchen Geschmackserinnerungs Erlebnis. Erlebnis zurück. Das ist kein Erlebnis, meine Erinnerung. Sagen wir, ich komme auf meine Erinnerung zurück, die ich eigentlich wollte. Denn es ist ganz ähnlich wie die Erinnerung meiner Mutter. Ich erinnere mich an ein Schulbrötchen. Und das gab es wohl auch bei ihr schon, dass man, wenn man genügend Taschengeld übrig hatte, haben Kinder ja nie, egal wie viel oder wie wenig sie kriegen, man hat seltenst genügend Taschengeld übrig, weil man das immer für irgendwelchen anderen Kram ausgibt, für Kaugummi oder so. Also wir haben das für Kaugummi ausgegeben. Meine Mutter kann sich erinnern, dass sie damals, wenn die GIs, also sie Kind war, und da war ja amerikanische Besatzungszone, was die Kinder damals gerne gemacht haben, das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Das darf man eigentlich gar niemandem erzählen. Das ist heute eine Vorstellung, die ist so schrecklich. Aber sie meint, ein Geschmack, an den sie sich auch noch ganz toll erinnern kann, ist der Geschmack von Kaugummi, den die amerikanischen GIs ausgespuckt haben, der auf der Straße festgeklebt war, den die Kinder dann losgeknippelt haben und reihum weitergegeben und durchgekaut haben. Die haben den Kaugummi von der Straße aufgeknippelt und gekaut und dann reihum. Oh. Da schüttelt's mich. Aber das haben die Kinder damals gemacht. Aber anders wären die wahrscheinlich auch nie an Kaugummi raus angekommen. Ja, oder man hat die GIs angebettelt. Das hat man natürlich, haben Kinder gerne gemacht. Das haben wir auch gemacht als Kinder, weil die gab's zu meiner Kindheit, gab's die da immer noch. Schweinfurt in der Nähe war ein großer Stützpunkt. Also konnte man immer noch, wenn Manöver oder so war und man sich rangetraut hat, dann konnte man immer noch amerikanischen Kaugummi erbetteln, den man ja genauso gut auch in jedem Laden, also wir haben damals diesen komischen, harten, grauen Kaugummi in der Bäckerei gekauft, der aber so einen ganz eigenartigen, interessanten Geschmack hat. So ein bisschen bitter, so nicht fruchtig, irgendwie chemisch. Das war in so kleinen Blöcken war der eingepackt, komisch geriffelte Blöcke. Und später gab es dann natürlich den Hubba Bubba, keine Werbung, nur Markennennung, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, der ähnlich geschmeckt hat, aber nicht ganz so knallig süß. Und das ist jetzt für Leute, die Hubba Bubba kennen, eine Aussage, wie der Big Bubble, an den ich mich aus Italien erinnere. Der Big Bubble Kaugummi, auf den ich, glaube ich, auch schon mal geredet habe. Jetzt bin ich wieder abgekommen. Ach ja, Brötchen. Meine Mutter liebt heute noch Mohnbrötchen. Einfach nur den Geschmack von Mohnbrötchen. Und bei mir sind Sesambrötchen. Mohnbrötchen auch, aber Sesambrötchen hauptsächlich. Warum? Weil es die in der Schule gab. Für 20 oder 25 Pfennig hat man ein Brötchen bekommen. In der Grundschule war das damals noch. Und da gab es keine belegten Brötchen. Da wurde ein Tisch aufgestellt. Ich weiß noch genau, wo der stand. Im Erdgeschoss neben dem Treppenhaus stand der Tisch. Und da hat man Milch und Kakao bekommen. Ich glaube auch für, 25 Pfennig. Das war halt alles für Kinder preiswert. Dementsprechend auch nicht so aufwendig. Und Brötchen konnte man haben. Und zwar trockene Brötchen, normale Brötchen, Sesambrötchen und Mohnbrötchen. War nichts drauf. Aber den Geschmack von, ich habe dann recht schnell rausgefunden, was ich am liebsten mag. Mohnbrötchen zum Beispiel esse ich gerne, mag ich heute noch gerne, aber ich kann mich aus meiner Kindheit erinnern, dass ich den Anblick irgendwie eklig fand. Diese kleinen schwarzen, fiesen Punkte überall drauf, diese fiesen kleinen Körnchen, irgendwie fand ich das so ein bisschen eklig. Und da reinzubeißen, das war auch irgendwie so hart, so eine harte Oberfläche, so ein bisschen wie grobes Sandpapier, das mochte ich nicht so richtig, obwohl ich den Geschmack tatsächlich schon irgendwie gemocht habe. Aber Sesambrötchen, großartig. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr lange gebraucht habe, um mir das merken zu können, was Mohn und was Sesam ist. Aus irgendeinem Grund habe ich mir das damals als Kind einfach nicht merken können und habe dann immer wieder mal das Falsche gekauft und mich nicht getraut, das dann zu sagen und dann aus irgendeinem Grund klangen Mohn und Sesam umgekehrt für mich. Vielleicht ist das auch mit der Synästhesie hängt das zusammen, dass Mohn für mich eher vom Klang eher die Form und Farbe von Sesamkörnern hat und Sesam hat sowas klein. Sesam klingt für mich durch die zwei S-Laute wahrscheinlich härter und Mohnkörner sind härter. Das könnte sein, weil ich tatsächlich heute noch das durcheinander bringen kann. Nicht, dass ich mir das nicht merken konnte, aber es kann passieren. Es ist tatsächlich neulich mal passiert, dass ich aus Versehen ein Mohnbrötchen gekauft habe, obwohl ich Sesambrötchen haben wollte. Siehst du mal, hat sich nichts getan seitdem. Mein Gehirn funktioniert noch das wie das eines Siebenjährigen. Hurra! Aber den Geschmack von Sesambrötchen, das ist heute noch ein Geschmack. Ich kann mich noch so daran erinnern, wie gut das geschmeckt hat, wie toll Sesambrötchen. Einfach nur ein ganz normales, trockenes, aber frisches, also nicht trocken im Sinne von alt und trocken, sondern ein unbelegtes Sesambrötchen. Ganz frisch, schön fluffig innen und kross außen. Ich liebe diesen Geschmack. Der erinnert mich immer an meine Kindheit, immer an die Grundschulzeit in Werneck, egal wie, ob das sonst gute oder schlechte Erinnerungen waren. Und eigentlich habe ich hauptsächlich gute Erinnerungen an meine Grundschulzeit oder so vornehmlich. Aber das ist eine wunderschöne Erinnerung. Ich werde mich dann immer an diesen Geschmack erinnern. Und tatsächlich ist es so, wenn ich gerade Magenprobleme habe und das habe ich durch den Reizmagen und Reizdarm sowieso schon und jetzt durch die Tabletten ist sowieso immer wieder mal die Verdauung seit der Immuntherapie angeschlagen. Und wenn es mir gerade wirklich magenmäßig nicht gut geht, dann hole ich mir einfach in der Bäckerei ein, zwei Sesambrötchen. Dann das vertrage ich. Und ich fühle mich einfach in dem Moment besser. In dem Moment fühle ich mich einfach gut. Das ist das, was sonst Schokolade in einem auslöst. Das ist dieses Glücksgefühl einfach dadurch, dass ich ein Sesambrötchen esse. Ich liebe diesen Geschmack. Das ist Kindheitsgeschmack für mich. So, jetzt habe ich das geschafft. Das, was ich eigentlich nur in ein paar Minuten sagen wollte, in über einer halben Stunde. Meine Güte. Oh, und eigentlich wollte ich ja heute noch ganz andere Dinge machen. Könnte man aufräumen. Ach, wer will schon aufräumen? Sowas. Was habt ihr denn so für Geschmackserinnerungen? Was gibt's bei euch so? Bei mir gibt's garantiert noch sehr viel. Ich bin jetzt nur, eigentlich wollte ich ja nur über die Brötchen reden, aber da gibt's noch so viel mehr. Vielleicht fallen mir demnächst mal noch ein paar andere Dinge ein. Was gibt's denn bei euch so? Sagt mir das doch. Auf Twitter könnt ihr das machen. Auf Facebook auch, da komme ich nicht. Also am besten ist tatsächlich auf Twitter, da findet ihr die Nabelshow und da freue ich mich auch. Oder ihr schreibt mir einen Kommentar hier unter die Shownotes. Habe ich schon lange keine mehr bekommen, aber ich glaube, der Austausch geht tatsächlich über Twitter am besten. Das würde mich also wirklich interessieren, ob ihr auch solche Kindheitserinnerungen haben, die an euch was auslösen. Wenn ihr zum Beispiel das, was es ist, heute wieder esst, wie das jetzt bei mir ist, wenn ich mir ein Sesambrötchen bestelle. Oder wenn ihr euch an den Geschmack erinnert, wie lebhaft ist diese Erinnerung dann bei euch und was löst die aus? Erzählt's mir, es würde mich interessieren und ja, ich könnte jetzt mal frühstücken. Vielleicht gehe ich in die Bäckerei und hole mir ein Sesambrötchen dazu. In dem Sinne, macht's gut und bis bald. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast Imperiums.